Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Andreas Stopp bis 12 Uhr im Studio. Und mit Ihnen, meine Damen und Herren, höre ich nun aufmerksam zu, was mein Kollege Uli Blumenthal Interessantes zu berichten hat aus Forschung und Wissenschaft. Sicher wieder Erkenntnisse zum Virus, aber nicht nur das, Uli.
Ja, hallo und Grüße auch aus dem Nachbarstudio an dich, Andreas, und an die Hörenden im Deutschlandfunk. Es geht um staubtrockene Äcker und einen Wald, der nicht nur wegen des Borkenkäfers besorgniserregend ist in seinem Zustand. Den Forschern bereiten die Wasserspeicher der Böden und der bislang fehlende Frühjahrsregen allerlei Sorgen. Der April 2020 beispielsweise war der trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Wir haben deshalb mit Dr. Andreas Marx vom Dürremonitor darüber gesprochen, wie angespannt die Situation in Deutschland ist. Zuvor gehen wir natürlich der Frage nach, warum Covid-19-Patienten so unterschiedlich schwer erkranken, und stellen ein Projekt vor, bei dem man den Hausarzt via App besuchen kann.
Für uns als Gesellschaft ist die aktuelle Lage eine große Herausforderung.
Wir dürfen hier auch nicht immer den einzelnen Tag sehen.
Was nur wichtig ist, dass wir gesundheits- und wirtschaftspolitisch zusammenbleiben, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen.
Corona-Update.
Covid-19 ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Viele bemerken kaum, dass sie infiziert sind. Andere müssen auf der Intensivstation beatmet werden. Und bei wieder anderen führt SARS-CoV-2 zu einem Schlaganfall. Woran das liegt, das beginnen Forscher gerade erst langsam zu verstehen. Volkert Wildermuth hat sich umgehört und nachgelesen. Und er sitzt jetzt in seinem Homestudio in Berlin. Volkert, warum erkranken manche Menschen heftiger, andere kaum? Welche Faktoren sind dafür bereits bekannt?
Also ehrliche Antwort, es fehlen vielfach noch die harten Daten. Es gibt da mehr begründete Vermutungen und die lassen sich im Grunde in drei Gruppen ordnen. Da ist zum einen das Virus selbst, das eine Rolle spielt. Der zweite Faktor ist die genetische Ausstattung des Menschen, der sich da infiziert. Und das dritte ist die Geschichte dieser Person, die ja auch eine Rolle spielt. Vorerkrankungen, Wohnort und so weiter. Das alles ist wichtig. Die Details dagegen sind leider oft noch ein bisschen im Trüben.
Fangen wir mit Punkt 1 an, wie Sie es gesagt haben, mit dem Virus. Worauf kommt es da an?
Ja, da hat ja Christian Drosten schon vor Wochen gesagt, dass es vermutlich einen Unterschied macht, wie viel Virus man abbekommt, ob das gleich ganz tief in die Lunge gelangt oder sich erst langsam vom Rachen aus vorarbeiten muss. Da muss man nur an den Anfang der Epidemie in Deutschland zurückdenken. Da sind ja die Menschen bei Webasto erkrankt, die sich lange Zeit mit dieser infizierten Person in einem Seminarraum aufgehalten haben, aber sind eben nicht erkrankt Taxifahrer, Hotel oder Hotelangestellte, die nur einen kurzen Kontakt haben. Also die Dosis macht das Gift. Das scheint auch bei Covid-19 zu stimmen.
Was ist sozusagen die virulente Dosis bei oder für Covid-19? Kann man da irgendwie eine Zahl oder eine Konzentration angeben?
Leider noch nicht. Das würden wirklich alle gerne wissen. Und ich denke, da muss man tatsächlich auf diese Studie in Heinsberg warten. Die will ja die Infektionsketten genau nachverfolgen. Und dann wird man sehen, wie eng der Kontakt sein muss, dass es wirklich zu einer Übertragung kommt. Die Dosis aber ist tatsächlich nur ein Aspekt. Es gibt verschiedene Varianten dieses Virus und die unterscheiden sich tatsächlich, wie aggressiv sie auf die menschlichen Lungenzellen rausgehen. Das hat gerade eine Studie gezeigt. Da hat man dieses SARS-CoV-2 auf menschliche Lungenzellen im Labor gegeben, und manche Varianten, die haben sich einfach sehr viel schneller und effektiver vermehrt als andere und haben die menschlichen Zellen dann auch schneller abgetötet. Also es kommt nicht nur darauf an, wie viel Virus man bekommt, sondern auch welche genetische Variante.
Und es ist sicher nicht nur das Virus alleine, sondern auch die Frage, wie gut der Körper darauf vorbereitet ist. Worauf kommt es da an? Was kann man dazu schon sagen?
Na, einmal ist die Eintrittspforte des Virus entscheidend, dass dieses Eiweiß ACE2-Rezeptor, der sitzt auf den Lungenzellen, auch noch auf vielen anderen Zellen. Und tatsächlich ist es so, dass dass alte Menschen eben sehr viel weniger ACE2 bilden. Klingt erstmal nach einer guten Nachricht, weniger Eintrittspforten für das Virus, weniger Infektionen. Aber es gibt da noch eine Kehrseite. Man darf ja nicht vergessen, ACE2 ist ja nicht dazu da, um Viren einzuladen. Das hat eine wichtige Aufgabe, unter anderem die Immunreaktion zu kontrollieren. Und die ist ja gerade bei vielen Menschen das Problem, weshalb sie letztlich beatmet werden müssen. Nicht das Virus selbst, sondern eine Überreaktion des Abwehrsystems. Und die kann eben leichter aus dem Ruder geraten, wenn es wenig ACE2 gibt. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass alte Menschen so besonders stark betroffen sind.
Die letzten Wochen haben ja gezeigt, dass das Sterberisiko für ältere Menschen besonders hoch ist. Aber man muss auch sagen, es sterben scheinbar gesunde, vergleichsweise junge Menschen. Was weiß man da über die Ursachen?
Ja, also hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass jeder ein anderes Immunsystem hat. Das ist viel variabler als andere Gene, die der Mensch so hat. Da gibt es sehr viele Varianten. Und eine Studie aus dem Journal for Virology, die hat jetzt am Computer durchgespielt, wie diese verschiedenen Immungene eigentlich dieses SARS-CoV-2 erkennen können. Und auch da gibt es große Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede, wie häufig diese guten oder schlechten Immun Varianten jetzt in der Welt verteilt sind. Und die Autoren schlagen vor, Menschen, die jetzt an dieser Stelle schlecht aufgestellt sind, sogar bevorzugt zu impfen, um die zu schützen. Das ist vielleicht noch ein bisschen dünn, die Daten dafür, aber klar ist, genetische Faktoren spielen eine Rolle. Der wichtigste ist nebenbei natürlich das Y-Chromosom. Männer erkranken schwerer als Frauen. Es sieht so aus, als ob Östrogen tatsächlich einen Schutzfaktor darstellt, und das wird gerade in New York erprobt, ob man Männer mit dem weiblichen Hormon durch eine Covid-19-Infektion helfen kann.
Es heißt ja auch immer wieder, dass die Patienten, die dann verstorben sind, Vorerkrankungen hatten. Also die spielen auch eine entscheidende Rolle mit. Welche dieser Vorerkrankungen sind besonders wichtig oder besonders nachhaltig dann sozusagen bei Covid-19?
Also es ist eine ganze Reihe, die eine Rolle spielen. Zuckerkrankheit zum Beispiel schädigt das Immunsystem. Wer Asthma hat, Lungenprobleme, ist natürlich auch klar, dass der schwerer betroffen ist. Aber die Herz-Kreislauf-Leiden, die stechen so ein bisschen heraus. Es ist einfach so, dieses Virus greift nicht nur die Lunge an, sondern auch die Blutgefäße. Und dann hat man gerade bei jungen Patienten gesehen, dass die Thrombosen, also Blutgerinnse, bilden, zum Teil sogar Schlaganfälle bekommen. Und das scheint doch so zu sein, dass wenn man von vornherein Probleme mit der Blutgerinnung hat, dass das ein Risikofaktor ist. Nun ist es in Deutschland so, dass die meisten Menschen, die hier Schwierigkeiten haben, Zuckerkrankheit, Herz-Kreislauf-Leiden, dass die eigentlich gut eingestellt sind. Und dann sagen die Ärzte, ist das Risiko nicht erhöht. Aber man muss auch sagen, es gibt eine wichtige soziale Dimension. Gerade ältere Menschen haben eben nicht so einen leichten Zugang zu Ärzten und zu Medikamenten. Die rauchen auch häufiger, was ein Problem ist. Auch die Luftverschmutzung scheint sich negativ auf dieses Virus, auf die Erkrankung auszuwirken. Auch da sind ärmere Menschen stärker betroffen. Also es gibt ganz klar auch eine soziale Dimension, wenn es um Covid-19 geht.
Warum erkranken manche Menschen häufiger an Covid-19, andere kaum oder weniger? Das waren Hintergründe und Einordnungen von meinem Kollegen Volkert Wildermuth aus Berlin. Durch die Corona-Krise sind viele Arztpraxen und Kliniken überfüllt. Viele Patienten müssen warten und bestimmte Behandlungen werden aufgeschoben. Zudem will niemand eine Ansteckung riskieren und meidet deswegen den Arztbesuch. Aber es gibt auch Online-Lösungen oder Apps, die helfen können. Stichwort Telemedizin. Seit Ende 2018 gibt es das Modellprojekt AppDoc, Online-Hausarzt, das seit Jahr über 2500 Patientinnen und Patienten beraten hat. Nun wurde das Projekt ausgeweitet, wie Michael Stang berichtet.
Wer in diesen Tagen erkrankt, aber nicht zum Arzt gehen kann oder will, hat ein Problem. Zwar können manche Angelegenheiten warten, andere wiederum nicht. Bei vielen Problemen fragen die Menschen aber nicht mehr als erstes ihren Arzt oder Apotheker, sondern das Internet, sagt Titus Brinker.
Wir haben in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass viele Patienten ihre Symptome erstmal googeln und dann irgendwelche Eigenbehandlungen starten, die oftmals überhaupt nicht zielführend sind, sondern im Gegenteil das Problem verschlimmern können.
Der Heidelberger Mediziner wollte das ändern und die Betroffenen dort abholen, wo sie eh schon unterwegs sind, im Internet. Dabei stieß er in seiner Branche anfangs nicht auf Gegenliebe.
Die meisten Telemedizinangebote werden von den Ärzten selber als Gegner angesehen.
Das hielt Titus Brinker nicht davon ab, die Anwendung AppDoc zu entwickeln. Dabei können Patientinnen und Patienten Auffälligkeiten im Hautbereich online durch eine Fachärztin oder einen Facharzt überprüfen lassen.
Und da ist es einfach extrem sinnvoll, den frühen fachärztlichen Blick auf das Hautproblem zu ermöglichen über eine anonyme App.
Der Mediziner leitet die App-Entwicklung am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Er holt sein Smartphone hervor.
Wenn ich die App aufmache, haben wir erstmal eine Erklärung, dann haben wir aber auch den Button, wo ich den Fall einschicken kann. Und da ist es dann so, dass ich drei Fotos einfügen muss, eine Übersichtsaufnahme im Abstand von 30 Zentimetern und zwei Nahaufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln.
Dann müssen Fragen beantwortet werden. Wie alt ist der Patient? Männlich oder weiblich? Sind die betroffenen Stellen geschwollen, gerötet oder jucken sie? Wie lange ist das schon so? Wurden Medikamente eingenommen? Außerdem sollen die Patienten das Problem in eigenen Worten schildern. Nach dem Senden dauert es 1 bis 2 Stunden, bis eine Antwort kommt, entweder per E-Mail oder Push-Nachricht. Einer der beteiligten Fachärzte ist Benjamin Durani.
Gerade Ostern zum Beispiel haben wir relativ viele Dinge reinbekommen, weil Feiertage waren, die Leute irgendwas Neues entdeckt haben, nicht zum Arzt gehen konnten. Und das verspürt man auch bei den Rückantworten, die wir kriegen, dass die Leute froh waren und erleichtert, dass sie jetzt nicht bis zum Dienstag nach Ostern warten mussten und wissen, dass sie keinen Hautkrebs haben.
2018 hatte die Landesärztekammer Baden-Württemberg AppDoc genehmigt, unter hohen Auflagen. Das betrifft zum einen den Schutz der Patientendaten, zum anderen die Diagnosen der Fachärztinnen und Fachärzte, die regelmäßig überprüft werden. In rund 70% der mittlerweile über 2500 Fälle konnten die Patienten so beraten werden, dass sie nicht mehr in einer Praxis vorstellig werden mussten. Zwar ist diese Form der Telemedizin für viele noch Neuland, aber in einigen Fällen hat sich schon gezeigt, wie wichtig es war, dass sich die Betroffenen auf diese Art und Weise ärztlichen Rat geholt haben, so Titus Brinker.
Also solche Patienten hatten wir in der App schon drin, wo man quasi diese Krebsvorstufen sieht und konnten denen quasi sagen, gehen Sie, sonst wächst es. Und haben quasi da schon viel retten können und auch wirklich schon viele Schicksale retten können, weil die Leute kommen halt wirklich sonst einfach nicht.
Für jedes anonyme Gutachten von AppDoc zahlen Nutzer 24,95 Euro. Wer schon einmal auf einen Facharzttermin warten musste, weiß eine Diagnose binnen weniger Stunden zu schätzen, zumal viele Patienten sich sorgen, dass es sich bei ihrem Problem um eine ansteckende oder schwere Krankheit handeln könnte. Und eine mögliche Ansteckung mit dem neuen Coronavirus oder stundenlanges Herumsitzen im Wartezimmer lässt sich so auch vermeiden. Jetzt hat die Landesärztekammer Baden-Württemberg auch zugestimmt, dass sich das Modellprojekt für Betroffene und Hautarztpraxen bundesweit öffnen darf. Künftig können Patienten bei dem neuen Dienst dann auch über eine Radiusfunktion beteiligte Hautärzte aus der Nähe auswählen, die sie bereits persönlich kennen und sich online beraten lassen. Dafür bezahlen Patienten eine Servicegebühr in Höhe von 19 Euro. Ob und welche dieser Kosten von den Krankenkassen übernommen werden, entscheidet sich im Einzelfall.
Vorteile der Telemedizin in Corona-Zeiten. Michael Stang über fachärztliche Hausarztdiagnostik mittels AppDoc, der Online-Hausarzt. Das Umweltforschungszentrum UFZ in Leipzig liefert mit dem Dürremonitor im Internet täglich flächendeckende Informationen zum Feuchtezustand der Böden in Deutschland. Vor allem im Osten und Süden zeigen die Karten eine schwere bis außergewöhnliche Dürre. Im Norden und Westen sieht es mit ungewöhnlich trocken bis schwere Dürre ein bisschen besser aus. Ich habe darüber telefonisch mit Dr. Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen und ihn gefragt, wie angespannt die Situation in Deutschland jetzt ist und ob es nach 2018 und 2019 in diesem Jahr einen dritten Dürresommer gibt.
Der Dürremonitor liefert Ihnen den aktuellen Zustand. Also das ist quasi die Einschätzung, wie trocken es aktuell mit dem ist, was man langjährig erwartet. Daraus kann man nicht unbedingt direkt Schäden ableiten. Also in der Landwirtschaft ist das klassischerweise so, die Dürre muss über einen längeren Zeitraum wirken, um zu großen Schäden zu führen. Das hat man sehr eindrucksvoll 2018 und 2019 gesehen. 2018 war der Oberboden, also das, was vor allem für die Landwirtschaft relevant ist, war über die gesamte Vegetationsperiode viel zu trocken. Und da haben wir sehr viele Kulturen gehabt, die große Ertragseinbußen gezeigt haben. 2019 war das in Deutschland schon zum Teil regional sehr unterschiedlich. Da war der Südwesten Deutschlands war nur sehr wenig betroffen. Da war das Frühjahr schon trocken, aber über den Sommer hat es regelmäßig Niederschlag gegeben. Und das hat gereicht, um durchschnittliche Erträge und zum Teil sogar überdurchschnittliche Erträge zu erreichen. Das hatten wir im Nordosten Deutschlands in dem Maß nicht. Da war auch das Frühjahr trocken. Es ist über den Sommer trocken geblieben und da war das in einigen Kulturen so, dass die Ertragsausfälle noch schlimmer waren als 2018. Deswegen ist das so, dass gerade für die Landwirtschaft jetzt Anfang 2020, Vegetationsperiode, kann man jetzt noch nicht sagen, dass es unbedingt ein sehr schlimmes Jahr wird. Die Situation ist alles andere als optimal, jetzt gerade zur Zeit. Aber Wenn es jetzt über die Sommermonate regelmäßig regnet, dann ist es durchaus möglich, dass es ein relativ normales Landwirtschaftsjahr wird.
Wie viel Niederschläge braucht Deutschland, damit es, wie Sie es formuliert haben, 2020 ein relativ durchschnittliches Jahr wird?
Ja, es wird immer direkt auf die Niederschläge geguckt und es ist auch viel in den Medien berichtet worden von dem sehr trockenen April. Das ist sehr kurz gegriffen. Ja, das ist deswegen kurz gegriffen, weil Dürre über sehr lange Zeiträume entsteht. Das ist das eine, also der April-Niederschlag ist dann nicht wirklich das Maß, um das einzuschätzen. Zum Zweiten sind viele andere Faktoren, die mit reinspielen. Es ist Hitze und insgesamt die Temperaturen, die mit reinspielen. Wir haben in sommerlichen Hitzeperioden den Fakt, dass ungefähr 6 Liter pro Quadratmeter Wasser verdunsten können am Tag. Das haben wir in den Wintermonaten nicht, da spielt die Verdunstung fast keine Rolle, sodass die Temperaturen mit betrachtet werden müssen. Wir haben aber natürlich auch unterschiedliche Bodenqualitäten. Ein sehr guter Boden, der sehr viel Ton enthält, der kann Wasser sehr lange speichern, während ein sandiger Boden das Wasser nicht gut speichern kann, da läuft es quasi schnell wieder weg. Und das erklärt, warum wir in Deutschland, wo wir Jahresniederschläge haben, zwischen ungefähr 500 Liter pro Quadratmeter, zum Beispiel im mitteldeutschen Trockengebiet, und 2200 Millimeter Niederschlag im Alpenbereich, dass wir quasi über diese gesamte Spanne der Jahresniederschläge trotzdem ganz gut Landwirtschaft betreiben können, weil wir eben eine Situation haben, dass gerade da, wo wir sehr wenig Niederschlag haben, zum Teil sehr gute Böden sind, die das dann wieder kompensieren.
Ist es dann richtig zu sagen, die vergangenen 2 Jahre haben den Boden ausgetrocknet und die Frage ist, geht dieser Austrocknungsprozess weiter oder nicht? Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das die falsche Frage.
Das ist sehr davon abhängig, welchen Teil des Bodens man anschaut. In der Landwirtschaft ist es so, da sind ja die Kulturen, Wurzeln nicht so tief. Wenn da Regen fällt und der Boden in den obersten 30 Zentimetern nass wird, dann kann das durchaus reichen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in die Wälder reinschaut, da ist die Situation anders. Da haben wir eine Situation, wir haben in großen Teilen Deutschlands den Boden sehr stark ausgetrocknet und sie haben aber gleichzeitig Bäume, die in einem relativ großen Volumen Wasser saugen können müssen, um sich komplett gut mit Wasser zu versorgen. Aber das Problem ist jetzt, über die Sommermonate lösen sich Dürren nur schwer auf. Das hängt damit zusammen, dass wir sehr viele Gewitterniederschläge haben, zumindest sehr viel mehr Gewitterniederschläge als im Winter. Das heißt, das Wasser fällt schneller vom Himmel, als es in den Boden infiltrieren kann. Und das heißt eben, es läuft eher oberflächlich ab und es geht nicht so viel vom Wasser in den Boden rein. Und das zweite Problem ist einfach über die heißen Temperaturen im Sommer führt es häufig dazu, dass ein großer Teil des Niederschlagswassers dann auch wieder verdunstet. Deswegen muss man eigentlich davon ausgehen, dass 2020 der Stress zum Beispiel im Forst- und in Waldökosystemen erhalten bleibt und vor allem auch, dass die Schadbilder, die wir 2018 und 2019 gesehen haben, auch 2020 im Wald wieder weitergehen werden, muss man sagen.
Bei den jetzt angekündigten Niederschlägen in den nächsten Tagen, kann das Wasser auch in diese staubtrockenen Böden eindringen oder fließt es eher oberirdisch nur wieder ab?
Also man kann nicht sagen, dass das Wasser gar nicht in den Boden eindringt. Der Regen, der jetzt angekündigt ist, muss ja nicht unbedingt immer als Gewitterniederschlag, also mit großen Intensitäten fallen. Ist aber in jedem Fall, kann man sagen, es wird zu wenig Niederschlag sein. Zu wenig, um das einzuordnen. Wir hatten auch in der Kommunikation eine ganz schwierige Phase, Februar, März 2020. Wir hatten in vielen Bereichen Deutschlands im Februar Niederschlagsmengen, die ungefähr 2,5-fache des Monatsniederschlages betragen haben. Und trotzdem war das zu wenig. Das war deswegen zu wenig, weil man vollkommen unterschätzt, wie viel Liter Wasser unter jemanden in jeden Quadratmeter Boden reingehen. Und wenn wir ein Wasserdefizit haben im dreistelligen Bereich, also jenseits von 100 Litern, dann bedeutet das ja, um das wieder auszugleichen, müssen sie ja diesen Niederschlag zusätzlich bekommen und der muss auch noch in den Boden reingehen. Und das ist der Grund, wenn man den Gesamtboden anguckt, das, was für Waldökosysteme relevant ist, da bräuchten wir jetzt über mehrere Monate überdurchschnittlichen Niederschlag. Und da ist es definitiv so, dass jetzt ein paar Tage oder auch ein paar Wochen mit heftigem Niederschlag, also auch mit stark überdurchschnittlichem Niederschlag, nicht unbedingt hilfreich sind.
Wenn Sie einen Blick in die Glaskugel werfen müssten, wie geht es weiter mit den Böden in diesem Jahr?
Also was es gibt, es gibt saisonale Vorhersagen des Wetters, das macht man weltweit und das funktioniert sehr gut in Landstrichen wie zum Beispiel in Australien. Da haben sie einen großen Kontinent, der ist ziemlich flach, außenrum ist Meer und sie haben wenig geografische Erhebungen, sie haben wenige Berge. Für Mitteleuropa sind diese saisonalen Vorhersagen äußerst schwierig. Vor dem Hintergrund ist es nicht abschätzbar, wie im Sommer das Wetter sein wird, und es ist auch für die Landwirtschaft deswegen nicht abschätzbar, wie das Jahr sich weiterentwickelt. Also es ist definitiv zu früh, die Dürrekatastrophe für die Landwirtschaft auszurufen. Es ist nicht auszuschließen, dass es wieder große Ertragsverluste gibt, aber man kann nicht sagen, dass es wahrscheinlich so kommen wird.
Stresstest für den Boden. Gibt es in Deutschland nach 2018 und 2019 in diesem Jahr einen weiteren Dürresommer? Das war im Deutschlandfunk-Interview Dr. Andreas Marx vom Umweltforschungszentrum Leipzig, das auch den Dürremonitor im Internet bereitstellt. Unsere Sendung heute, die endet mit einer Verbeugung von Dirk Lorenzen vor einem großen Mathematiker, einem großen Astronomen und einem großen Physiker.
Sternzeit, 29. April. Gauss, Göttingen und der Magnetische Verein. Die systematische Erforschung des Erdmagnetfelds begann mit dem Göttinger Magnetischen Verein, den der große Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gauss gemeinsam mit seinem Physikerkollegen Wilhelm Weber 1834 gegründet hatte. Gauss hatte auch ein Instrument erfunden, mit dem sich die Stärke des Magnetfelds bestimmen lässt. Sein magnetisches Observatorium war ein Häuschen ganz am Rand des Sternwartengeländes, das komplett aus Holz erbaut war und keinerlei die Messung störende Metallteile enthielt, keine Nägel oder ähnliches. Doch Untersuchungen an einem Ort helfen nicht viel. Daher organisierten die Physiker im Magnetischen Verein eine weltweite Messkampagne. Über einen Zeitraum von 6 Jahren wurde an 28 festgelegten Tagen rund um die Uhr das Magnetfeld vermessen. Etwa 50 Stationen in Europa, Asien, Afrika, Nordamerika und in der Südsee beteiligten sich daran. Die Daten wurden nach Göttingen übermittelt. Carl Friedrich Gauss erkannte mit ihrer Hilfe, dass das Magnetfeld der Erde hauptsächlich vom Erdinnern verursacht wird. Die oft sehr schnellen Veränderungen gehen allerdings auf Einflüsse aus dem Weltraum zurück. Solche Messungen werden noch heute durchgeführt, nun aber meist von Satelliten, die die Erde umkreisen. Lange Zeit wurde die magnetische Flussdichte in der Einheit Gauss angegeben. Ihr Namenspatron, der den letzten 10-Mark-Schein vor der Einführung der Euronoten zierte, kam morgen vor 243 Jahren in Braunschweig zur Welt.
Die Sternzeit von Dirk Lorenzen, und Dank auch an Uli Blumenthal, der spurtet schon wieder aus dem Studio hoch in die Redaktion, denn auch für morgen wollen weitere und neue Informationen aus Forschung und Wissenschaft vorbereitet werden. Wie geht es weiter im Vormittagsprogramm des Deutschlandfunks? Wir werden gleich unsere Telefone öffnen für Sie, meine Damen und Herren. Unser Thema, zu dem Sie eingeladen sind, mit zu diskutieren: Corona-Frust statt Reiselust. Was wird aus dem Sommerurlaub? Sie können sich jetzt schon melden. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Werden Sie Ihre Fragen los, Ihre Hoffnungen, Ihre Befürchtungen, Ihre Beobachtungen, was auch mit Ihrem eigenen geplanten Sommerurlaub zu tun hat. Sie können auch eine Mail schreiben an länderzeit@deutschlandfunk.de, länderzeit@deutschlandfunk.de. Jetzt die Nachrichten, dann die Länderzeit.